Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit dem Fall der Mauer, da kam die Rede vom Ende der Geschichte und dem vermeintlichen Sieg liberaler Demokratien auf. Man glaubte sich jetzt nur noch von Freunden umstellt. Inzwischen haben wir gelernt, das ist nicht so. Demokratieskepsis einerseits, offene Feindschaft wie ein Krieg in Europa oder auch Attentatsandrohungen, etwa auf den Rheinmetall-Vorstand oder wie jüngst auf den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, zeugen von offener, von gewaltsamer Feindschaft. Über die Fortsetzung von Grenzkontrollen übrigens wird in Deutschland auch intensiv diskutiert. In unserer Sommerserie Freund und Feind habe ich mit dem Soziologen und Systemtheoretiker Rudolf Stichwie gesprochen. Er hat Bücher über die Sozialgeschichte des Fremden, über Inklusion und Exklusion veröffentlicht, ist Schüler und Lehrstuhlnachfolger des Soziologen Niklas Luhmann. Wenn Nachbarn, sagen wir, streiten, dann teilen sie etwas, was sie trennt, etwa eine Hecke. Sie sind durch Streit und Grenze verbunden. Herr und Knecht, Eigen und Fremd, Freund und Feind, sind das so gesellschaftlich unhintergehbare Ordnungspaare?
Es ist sicher richtig, Gesellschaft ruht in der Art und Weise, wie sie gebaut ist und operiert, auf basalen Unterscheidungen auf. Herr Knecht ist sicher eine sehr fundamentale für ältere Gesellschaften, aber das ist eine andere Dimension. Wir haben keine Knechte mehr, wir haben Arbeitsverträge und das ist doch etwas sehr, sehr anderes. Aber die anderen Dimensionen sind, ich würde sagen, gesellschaftlich universal, fremdeigen, wenn man so will, am Startpunkt von Gesellschaft, nicht? Sind die anderen zunächst mal Fremde, also die von außen kommen. Also insofern ist fremdeigen für die Bestimmung der Grenze und überhaupt für den Beginn von Gesellschaft extrem fundamental. Freund-Feind ist sehr viel später. Der Fremde mag eigen geworden sein. Viele Feinde sind ja auch innergesellschaftliche Feinde. Kriege sind häufiger fast Bürgerkriege als Kriege. Also insofern würde man sagen, fremdeigen steht am Anfang von Vergesellschaftung. Feind, Freund mag viel später, auch nach jahrhundertelanger, jahrtausendelanger Bekanntschaft, sich als bestimmende Unterscheidung durchsetzen. Der Feind ist nicht mehr fremd in der Regel. Und dazwischen liegt, wenn man so will, das normale Operieren von Gesellschaft. Und da würde ich sagen, ich glaube, das ist nützlich. Man fügt eine dritte Unterscheidung hinzu und sagt, normalerweise operiert Gesellschaft in Konflikt und Konsens. Aber das ist so eine Basisebene, nicht die den Alltag der Gesellschaft bestimmt. Nicht ganz unproblematisch ist und produktiv ist. Konflikte sind ja extrem produktiv. Aber zwischen diesen beiden, wenn man so will, zugespitzten Polarisierungen liegt.
Bevor ich jemanden zum Feind erkläre, wir zwei könnten im Laufe des weiteren Lebens vielleicht zu Feinden werden, aber dazu muss ich Sie eigentlich erstmal kennenlernen. Nicht nur, weil wir jetzt gesittet bei Tisch sitzen, aber um mich von Ihnen abzuwenden, muss ich mich Ihnen erstmal zuwenden.
Ja, ich muss zunächst mal, der Fremde ist zunächst nicht Feind, sondern er ist natürlich unbekannt. Er ist mit Ungewissheit, mit Unsicherheit befrachtet. Man muss irgendwie damit umgehen. Es ist extrem selten und normalerweise auch nicht rational, einfach zu sagen, jeder Fremde ist ein Feind und ihn sofort zu töten. Aber im Normalen ist der Weg vom Fremden zum Feind sehr lang. Ja, der Feind ist in der Regel jemand, der schon lange kein Fremder mehr ist, mit dem man vielleicht lange friedlich zusammengelebt hat, aber wo sich die Konflikte so zuspitzen, dass, ich glaube, der Übergang ist dort, im Konflikt versuche ich, Interessen durchzusetzen und der andere sein. Und das ist sehr unproblematisch in vielen Hinsichten und sehr alltäglich. Aber wenn mein hauptsächliches Ziel wird, dem anderen zu schaden, dann haben wir mit Feindschaft zu tun. Also wo an die Stelle der Durchsetzung meiner relativ unproblematischen Interessen, die ich mit dem anderen aushandeln kann, das Hauptinteresse tritt, dem anderen zu schaden, da liegt Feindschaft vor. Und da handle ich dann ja auch oft, Feindschaft ist ja oft sehr irrational, weil wenn ich vor allem dem anderen schaden will, dann ist in keiner Weise mehr gesichert, dass ich dabei etwas für mich gewinne. Sondern
heißt das, Rudolf Stichwie, dass Feindschaft unter Bedingungen von Rationalitätsentzug oder Informationsentzug entsteht?
Ja, oft. Also man schneidet sich rationale Beobachtung des anderen ab. man durchdenkt das andere nicht mehr, den anderen und seine anderen Ziele nicht mehr wirklich, sondern weil der andere ein Feind ist, ist man gegen alles, für das er ist. Es gibt in der amerikanischen Politikwissenschaft ein schönes Wort, das heißt Negative Partisanship. Also man ist eigentlich kein Partisan mehr, also nicht mehr jemand, der ein bestimmtes Interesse hat, sondern man lässt sich sozusagen die eigenen Handlungen durch die negative Einstellung auf den anderen diktieren. Man wird dadurch ja auch unfreier und eigentlich auch unfähiger zur Verfolgung eigener Interessen. Das muss nicht so sein, aber das ist eine Gefahr, die droht, wenn man von Verstehen von Fremdheit, Behandeln von Konflikten auf Feindschaft umschaltet. Dennoch gibt es Momente, wo Feindschaft offensichtlich die Struktur ist, die zugrunde liegt und man zunächst mal damit umgehen muss und damit entscheiden muss, was ist jetzt angemessen in einer Situation, in der Feindschaft nicht mehr von der Hand zu weisen ist.
Innergesellschaftliche Feindschaft ist fast noch gefährlicher?
Ja, also das ist ja nicht unbedingt Feindschaft, nicht? Also dieses, was Civil Inattention heißt, man kann sich erlauben, auf gesittete Weise, ohne jede Unhöflichkeit, dem anderen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Das setzt ja befriedete soziale Verhältnisse voraus. Wenn diese Voraussetzung aber zerbricht, dann ist Civil Inattention keine gute Einstellung mehr. Und der Punkt, an dem das beginnt, ist ja noch nicht der Konflikt und gewalttätige Konflikt und nicht der Bürgerkrieg, sondern im Grunde ist Kriminalität, ist auch oft in Gesellschaften das Große. Wenn ein Raum unsicher wird in dem Sinne, dass man ständig Kriminalität fürchten muss, dann setzt diese Einstellung von, müssen sie unablässig aufmerksam sein. Dann wird sagen ihnen alle, in dieser Stadt bleibt besser nicht stehen. Aber das ist noch nicht Krieg, aber es ist eine Bedrohung durch Gewalt und Kriminalität und die spielt im Erleben vieler Menschen in allen Ländern ja eine große Rolle, die Furcht vor Gewalt und Kriminalität.
Wie kommt das, dass in so einem hohen Grad von Entwickeltheit, von Informiertheit und auch jedenfalls in den westlichen europäischen Gesellschaften von Freiheit und Wohlstand dieses feindschaftliche Verhalten zunimmt?
Ja, es gibt ja nicht eine zwingende Verknüpfung von Autoritarismus und Feindschaft. Das kann ja auch, der Kalte Krieg war am Ende relativ eingehegt. Und auch unsere Beziehung zu China, das ja wahrscheinlich ja das am stärksten autoritär strukturierte, zumindest das mächtigste autoritär strukturierte Regime der Welt war, waren ja lange relativ unproblematisch und nicht und sind ja auch jetzt noch zum Beispiel viel unproblematischer als die Beziehung zu Russland. Dann hat man so auch Begriffe, die weit unterhalb von Feindschaft liegen, nämlich Systemrivalität. Insofern ist vielleicht das Problem weniger der Zusammenhang von Autoritarismus und Weltkonflikt, sondern die Frage, warum eigentlich dringt der Autoritarismus vor in einer Situation, in der man auf der Basis von Bildung und Information und Kooperationsmöglichkeiten unterstellen könnte, dass die Welt eigentlich friedlicher wäre. Was sie in gewisser Hinsicht ja auch geworden ist, alle Forscher, die das so über Jahrtausende verfolgen, sagen natürlich, die Konflikte haben. Die Häufigkeit von Gewalt und von Tötungen hat dann doch alles in allem sehr deutlich abgenommen über die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Aber es gibt natürlich die Tendenz zum Autoritarismus. Und ich glaube da, also das ist in gewisser Hinsicht eine andere Frage, die hängt mit schwer zu lösenden Weltproblemen zusammen. Und die kann man schnell aufzählen. Also Klimawandel und die Folgen, die er hat und die Verteilung der Folgen und die Frage, wer da eigentlich handeln muss und wer eigentlich sagen kann, ich habe es nicht verursacht, da muss ich auch nichts tun. Und die vielen anderen Ursachen für Migrationsbewegungen, nicht lokale Konflikte, die dann zu Migrationsbewegungen führen, die überall dort, wo die Migranten ankommen, wiederum zu Konflikten führen. Wir haben eine ganze Reihe Ungleichheitsfragen, die dadurch brisanter werden, dass man jetzt überall in der Welt wissen kann, wie viel besser es den anderen, das ist ja eine Folge von Globalisierung, wie viel besser es den anderen geht. Und dann gibt es gute Gründe zu sagen, dieses Elend muss ich meiner Familie nicht mehr zumuten. Ich habe gute Gründe, selbst wenn es mein Leben kosten kann, einfach mal zu versuchen, ob ich nicht woanders doch eine Chance bekomme. Erneut führt das zu Migration, Migration verschärft erneut Konflikte überall dort, wo die Migranten ankommen, weil es ist ja nicht von vornherein ein Platz für sie da und eine Aufnahmebereitschaft. Alle diese Weltkonflikte, die jetzt jeden auch täglich in seiner Sphäre des bis dahin einigermaßen gesicherten Handelns beunruhigen, die führen, haben natürlich etwas mit Populismus und Autoritarismus zu tun. Wir müssen schon versuchen, auf Weltfrieden, wenn ich das so sagen darf, hinzuarbeiten. Nur der Weg ist im Moment schwieriger und nicht einfacher geworden. Es gab Phasen im 20. Jahrhundert, wo man sagen konnte, das könnte so alles in allem bei aller Prävalenz lokaler Konflikte, der Weltfrieden könnte einigermaßen gesichert sein. Im Moment ist das nicht mehr ganz so sicher, aber das Ziel muss das unzweifelhaft sein, weil dafür sind einfach die Zerstörungspotenziale, über die wir verfügen, viel zu groß.
Der Feind ist kein Unbekannter. Der Soziologe Rudolf Stichwe in unserer Serie über Freund und Feind.